Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört. Und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Jesus ist witzig. Da kommt jemand und stellt die Frage nach dem höchsten Gebot, nach dem ersten Gebot, dem wichtigsten Gebot. Und Jesus antwortet und nennt zwei Gebote. Aber die Frage ist gut. Die Frage ist sogar ziemlich mutig, zu sagen, welches von diesen ganzen vielen hunderten Geboten ist eigentlich jetzt das Wichtigste? Gibt es da ein Wichtigstes? Wie sieht es denn aus? Der Rabbi, der Lehrer, hat gemerkt, Jesus antwortet ziemlich clever, ziemlich überraschend und ziemlich treffend. Er antwortet mit Vollmacht. Das hat er sonst selten erlebt. Und deswegen fasst er sich ein Herz und stellt diese mutige Frage. Vielleicht auch ein bisschen freche Frage. Man könnte ja sagen, gut, der will jetzt das eine Gebot wissen, damit er das halten muss und der Rest ist dann irgendwie erledigt. Vielleicht hat er sogar recht. Also wagt er es und fragt: Was ist denn jetzt das erste Gebot von allen? Welches muss unbedingt und ohne jeden Zweifel befolgt und gehalten werden? Welches ist das erstrebenswerteste Gebot? Welches Gebot fasst alle Gebote zusammen? Und Jesus zitiert, wie sehr häufig, die Heilige Schrift. Zumindest fast. Dazu kommen wir noch. Er zitiert 5. Buch Mose, Deuteronomium, Kapitel 6. Das zentrale Gebet eines jeden jüdischen Menschen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das also ist es. Ein Bekenntnis, das jeder Jude jeden Tag bekannt hat. Gott zu lieben. Die Beziehung, die Bibel, die Bilder, die die Bibel benutzt für Beziehung zwischen Gott und Mensch, sind immer Bilder, die sehr zentral sind, sehr persönlich. Also das Bild von Eltern und Kindern, das Bild von Braut und Bräutigam. Also die ganz zentralen, für uns Menschen ganz zentralen, intimsten, wichtigsten Beziehungen dienen als Bild, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu beschreiben. Oder umgekehrt, vielleicht beschreiben wir auch diese Beziehungen das Verhältnis von Gott und Mensch. Und Jesus sagt, zitiert Deuteronomium 6, du sollst Gott nicht fürchten. Du sollst ihn nicht ehren, du sollst ihm nicht dienen, ihm nicht folgen, ihm nicht gehorchen. Wenn das jetzt rausschneidet, wäre das ziemlich ketzerisch. Aber das sagt er eben nicht. Er sagt, du sollst ihn lieben. Denn wenn du ihn liebst, wirst du all dies tun. Du wirst ihm fürchten, ehren, dienen, folgen, gehorchen. Denn dies alles wirst du tun, wenn du ihn liebst. Und das von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Denken. Und ganzer Kraft, ganzem, also allem. Schauen wir uns das mal im Detail an. Das Erste, das Herz. Das Herz beschreibt das Innerste des Menschen. Es ist der Sitz von Verstand, von Erkenntnis, von Gefühl, von Willen, von Gewissen. Es ist so ein bisschen die Zusammenfassung all dessen, was das Verborgene in einem Menschen ist. Das Verborgene, das nur wir selbst kennen. Manchmal kennen wir das nicht mal. Das Verborgene, das Gott in jedem Fall kennt. Er schaut in unser Herz. Und in dieses Herz zielte die Predigt von Jesus. Zielen auch diese Worte. In das Herz eines jeden Menschen. Dort fällt die Entscheidung für oder gegen den Glauben. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und Heuchelei ist immer das, wo mein Herz und meine Worte und Taten auseinandergehen. Das ist Heuchelei. Das kritisiert Jesus sehr stark. Und er lebte selber und forderte eine Einheit von Herz, Wort und Tat. Dass das, was ich im tiefsten weiß, glaube, mich darauf verlasse und für gut halte, auch sage und tue. Und, 5. Buch Mose, in dem, was Jesus zitiert, ist das Herz an Nummer 1. So auch bei Jesus. Das zweite ist die Seele. Wenn man so ein bisschen zwischen Herz und Seele guckt, entsteht so etwas wie Persönlichkeit. Seele meint eigentlich ganz wörtlich Kehle, Atem, Bedürftigkeit. Ein Mensch, der etwas braucht. Abhängigkeit. Das kann auch heißen Lebenskraft, Leben, Person, Existenz. Ein extrem umfassender Begriff, der im Grunde ganz, ganz vieles aussagt. Er beschreibt im Grunde das Leben selbst, dieser Begriff. Ein Leben, dem eine ganz eigene Qualität zukommt. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott haucht dem Menschen Atem ein und ab dem Moment ist er eine lebendige Seele. Und das Bild ist treffend, weil wir können, also Luft ist das, was wir am wenigsten entbehren können. 4 bis 5 Minuten und wir sind tot. Also extrem wenig Zeit, extrem nötig. Alles andere können wir etwas länger entbehren, Luft am allerwenigsten. Und die Seele, so beschreibt die Bibel, ist kostbar. Sie ist verführbar. Sie bedarf der Reinigung von Gott. Sie muss von Gott erhalten werden. Also liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das ist ein Bild von einem ganzen Menschen, weil am Ende ist es die ganze Person, die Seele. Das dritte ist der Verstand. Und hier weicht Jesus ab von dem Zitat. Denn in dem Text im 5. Buch Mose kommt der Verstand nicht vor. Der steckt irgendwie auch in Seele mit drin. Und in Herz. Jesus nennt ihn eigens und sagt, diene Gott mit deinem ganzen Denken, mit deinem Verstand. Ist vielleicht ein bisschen eine Offenheit für griechisches Denken zu sagen, hey, Verstand ist wichtig. Wir wissen es nicht, aber er fügt es ein. Er sagt, dein Denken, dein Verstand, deine Vernunft, deine Gesinnung, damit sollst du Gott lieben. Und auch hier gilt, dass dieses Denken umfasst eigentlich die ganze Person. Denn Taten beginnen immer im Kopf. Das macht die Bergpredigt ziemlich klar. Jesus sagt, die Ehe ist dann gebrochen, wenn du eine Frau anschaust und innerlich schon planst, wie stelle ich es an. Dann ist die Ehe schon gebrochen. Nicht erst, wenn sie in der Kiste liegt. Dann sind schon so viele Entscheidungen gefallen. Das fängt viel früher an. Hier. In deinem Kopf, mit deinen Gedanken. Deswegen sagt Jesus, kehrt um und meint damit, denkt um. Denkt neu. Das meint Umkehr. Also Gott zu ehren mit meinen Gedanken. Der englische Theologe David Goodhue hat es mal genannt, Theologie ist Discipleship of the Mind, also Nachfolge in Gedanken. Das sollte Theologie zumindest sein. Vertiefen wir hier nicht. Letzter Aspekt, Kraft. Liebe Gott mit ganzer Kraft, Stärke, Schaffenskraft, Arbeit, Dienst, voller Einsatz, Gaben, Kreativität, Möglichkeiten, Ressourcen, Zeit, Geld, vielleicht auch Geduld mit Menschen, eine gewisse Gelassenheit. Also all die Dinge, die wir mitbringen an praktischen Dingen. Jemand zuhören zu können, jemand unterstützen zu können, für jemanden da sein zu können, etwas zu schaffen, sich einzusetzen. Sehr praktisch, sehr konkret. Gott lieben ist eben nicht nur auf Kopf und Herz beschränkt. Es zeigt sich in deinen Taten, in unseren Entscheidungen, die wir treffen, in den Taten, die daraus folgen. Es zeigt sich in meinem Lebensstil, ganz praktisch. Und das ist noch nicht alles. Denn Jesus antwortet ja, wie gesagt, mit 2 Geboten auf die Frage, was denn das erste Gebot ist. Sagt er, es gibt 2. Jesus bedient nochmal dich der Bibel und zitiert ein paar Bücher früher. 3. Buch Mose, Levitikus 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dort steht etwas im Kontext. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Levitikus 19. Du sollst andere so behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Noch wer? Du sollst andere höher achten als dich selbst. Du sollst selbstlos sein. Das bedeutet, du benachteiligst dich zugunsten anderer. So handelt Gott. Immer schon. Immer und immer handelt Gott mit uns Menschen genauso. Und Paulus bringt es zusammen im 2. Korinther. Der reich war, wurde für uns arm, damit wir, die wir arm sind, reich werden in ihm. Das tut Gott. Es wäre das Ende von Egoismus. Es wäre eine völlig neue Welt, wenn wir so leben würden. Wie gehen wir um miteinander? Fangen wir aber bei uns hier an. Beispiel Ehrlichkeit. Im Levitikus heißt es, du sollst deinem Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Sage ich Leuten das, was ich in ihrem Leben sehe, was nicht gut ist für sie und für andere? Oder sage ich das bloß den anderen, damit die auch wissen, was das für ein komischer, schläger Typ ist? Sage ich Leuten, was mich nervt an ihm, was ich schwierig finde, was mich enttäuscht hat? Oder sage ich das nur anderen, um dann mit denen zusammen über die Person zu reden, die ja so schlecht ist? Also bin ich jemand, der Leuten wirklich was Gutes tut, indem ich sie konfrontiere zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Ich denke da an den schönen dritten Teil des Films Der Hobbit, wo Thorin völlig abdreht und im Wahn dieses Arkensteins freidreht und Bilbo ein guter Freund ist und ihm sagt, das geht so nicht. Man denkt innerlich so, jetzt ist irgendwie schlechte Stimmung, der ist eh schon so aggressiv, jetzt sagt er nicht noch, dass das falsch ist, das geht nicht gut aus. Und lange Zeit später checkt Thorin, das war ein Freund. Der hat in einer Zeit, wo es irgendwie schwierig war, mir das zu sagen, wo mir alle nach dem Mund geredet haben, weil ich irgendwie hier der große Chef bin, den Mut gehabt zu sagen, du, was du machst, ist falsch. Ich glaube, es ist von Anfang, wenn wir so umgehen würden miteinander und ehrlich werden miteinander. Die Dinge mit den Leuten besprechen, die sie betreffen. Nicht mit mir selber ausmache, nicht mit anderen. Wie sähe die Welt aus, wenn wir so miteinander umgehen würden? Also, das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Jesus kriegt eine Frage für ein Gebot, er gibt zwei. Und das ist die Summe des Gesetzes. Es sind beide Tafeln der 10 Gebote. Es beschreibt die zwei wichtigsten Beziehungen, die wir Menschen haben. Zu Gott und zueinander. Und jetzt muss man einhaken und kann berechtigterweise fragen, kann ich denn gebieten zu lieben? Also geht das überhaupt, dass ich sage, du bitte liebst jetzt die Person. Ab jetzt. Oder von mir aus ab morgen. Funktioniert das? Darf man das? Kann man das? Im 1. Johannesbrief steht, lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist die Liebe. Das heißt in dem Bekenntnis, unser Herr ist der Eine oder der Einzige. Er ist der, der eins ist, dem nichts fehlt, der nicht im Streit mit sich lebt. Er ist der, der Einheit ist, Liebe, Harmonie. Und er ist der Einzige, der so ist. Wir können es im Leben von Jesus sehen. Er war ein Mensch, der nicht zerrissen war, so wie wir alle. Er war ein Mensch, der nicht zerrissen war, der in Einheit war mit Gott, der wusste, was er wollte, der wusste, was er nicht wollte. Und das hat auf andere abgefärbt. Und die Freunde von Jesus waren ziemlich unterschiedliche Menschen, die im normalen Leben niemals Freunde gewesen wären. Aber das Leben dieses Mannes hat ausgestrahlt. Er ist der Eine. Er ist die Liebe. Drei Personen, perfekter Gemeinschaft. Und lieben, Gott und meinen Nächsten, lieben kann ich immer nur als Antwort auf Gottes Liebe. Immer nur als Resonanz. Als Folge davon, dass Gott mich liebt. Der Schriftsteller Stefan Andres schreibt, seine Gerechtigkeit gegen mich hätte ich begriffen, seine übermäßige Liebe nicht. Gott liebt. Das kann er nicht ändern. Das ist seine Natur, das ist sein Wesen, so ist er. Und wenn wir andere Menschen lieben, wenn wir Gott lieben, dann ist das immer Resonanz, wie ein Echo. Ich rufe in das Tal hinein, es kommt was zurück. Ohne mein Rufen kommt da nichts. Es ist wie ein guter Witz, bei dem ich einfach lachen muss. Jemand erzählt einen guten Witz und ich muss lachen, unwillkürlich. Das passiert einfach. weil der Witz gut ist. Es ist wie eine Steinplatte, die Sonne angewärmt wird. Der Stein selber ist eiskalt, aber die Sonne wärmt ihn auf. Und wenn Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft, wenn Jesus das sagt, dann passiert das. Weil Jesus das, was er sagt, schafft. Gott hat ganz am Anfang gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus sagt zum Sturm, schweig still und es wird still. Jesus sagt zum Lazarus, der seit 3 Tagen tot ist, Lazarus, steh auf und Lazarus steht auf. Jesus ist Gott. Und wenn Jesus sagt, liebe Gott und lieb deinen Nächsten wie dich selbst, dann passiert das. Dann können wir das. Das ist performative Rede. Das, was ich sage, geschieht. Oder Gläser zerbrechen. Das ist wie bei der Taufe. In dem Moment, wo der Pastor, die Pastorin sagt, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ist die Person getauft. Oder wie Notar, der festlegt, dass ein gewisses Grundstück oder Haus, ähnliches, überschrieben wird. In dem Moment, wo der das vorliest und unterschreibt, ist es überschrieben. Oder eine Standesbeamtin, die sagt, Kraft des Gesetzes erkläre ich euch zu Mann und Frau. In dem Augenblick sind die beiden Mann und Frau. Also, wenn Jesus das gebietet, dann geschieht es. Dann erschafft er das, was er tut. Letzte Frage. Was können wir dann tun? Was tun wir jetzt? Ich habe 2 Vorschläge. Uns erinnern und Gott bitten. Uns erinnern, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat. Ich zitiere nochmal 5. Buch Mose, Kapitel 6, woraus der Text stammt. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Diese Worte, liebe Gott von ganzem Herzen. Er ist der eine. Er ist der, der liebt. Deshalb kannst du ihn lieben. Erinnere dich daran. In deinem Alltag, ganz alltäglich. Türe, Stadttore, deine Hand, deine Stirn. Alltäglich. Es gab mal zeitlang so WWJD-Bänder, kennt ihr vielleicht noch? What would Jesus do? Am Handgelenk die Erinnerung, was würde Jesus tun? Manche haben Ikonen zu Hause. Ikon heißt ja nicht dein Gott, das heißt, Gott ist eh da. Und die Ikone erinnert mich daran, dass Gott da ist. Manche haben Bibelsprüche an der Wand, kleinen Hausaltar, Bibel lesen, jeden Morgen in den Gottesdienst gehen, hier sitzen, sich erinnern lassen, was Gott getan hat und was Gott tut und wer Gott ist. Orte und Zeiten in meinem Alltag schaffen, wo Gott mir das sagen kann, wo ich das höre, wo ich daran erinnert werde und es in mein Herz fällt. Orte und Zeiten im Alltag, an denen Gott mir begegnen kann. Mich erinnern, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es mir selbst sagen, meine Seele, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Zweite, Gott bitten. Mich erinnern und Gott bitten. Zu bitten, komm. Komm, Herr Jesus, komm, Schöpfergeist, und öffne mein Herz für deine Liebe. Lass mich deine Liebe entdecken. Schaffe in mir ein neues und lebendiges Herz, ein liebendes Herz. Ein Herz, das sich lieben lässt und liebt. Wecke meine Liebe zu dir, wecke sie zu anderen. Und lass mich wachsen in dieser Liebe. Lass mein Inneres reifen und lass es wachsen, damit ich liebe. Ich will zum Schluss beten mit den Worten Johann Schefflers. Das ist ein Lied aus dem Gesangbuch. Es heißt, ich will dich lieben, meine Stärke. Und ich will diese Worte als Gebet beten und Gott darum bitten, dass wir ihn lieben. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, als mein Bräutigam. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du, dass ich nicht eher mein dich nannte, du höchstes Gut und wahre Ruhe. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Ich lief verirrt und war verblendet, ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Nun aber ist durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. Erhalte mich auf deinen Stegen und lass mich nicht mehr irre gehen. Lass meinen Fuß in deinen Wegen nicht straucheln oder stille stehen. Erleucht mir Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz. Ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, mein Gott. Ich will dich lieben, ohne Lohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Amen.